Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute, jetzt am 12. Juli. Ich freue mich, dass wir beieinander sind. Viele Gemeinden machen inzwischen ihren eigenen Gottesdienst. Darüber freuen wir uns, dass es wieder möglich ist. Wir freuen uns aber auch, dass alle die, die zu Hause bleiben, jetzt die Möglichkeit haben, auch hier die Predigt mitzuverfolgen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Jesus Christus, wir danken dir für diesen neuen Tag, für diesen Sonntag. Wir danken dir dafür, dass es dein Tag ist. Du hast diesen Tag gemacht extra für uns, dass wir dich suchen, dass wir dich aufsuchen, dass wir dich finden. Du möchtest dich finden lassen. Du möchtest ein Wort in unser Leben hineinsprechen. Und wir brauchen das so dringend, dass Worte aus der Ewigkeit in unser Leben hineinfallen und dann auch aufgehen und Frucht bringen. Und das wünschen wir uns, dass wir dich nachher noch mehr lieben wie vorher und dass wir dir nachher noch mehr vertrauen als jetzt und dass du uns ganz neu und ganz real entgegenkommst. Danke für dein Wort, in dem wir dir begegnen dürfen. Amen. Wir schlagen miteinander auf Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Wir gucken uns diese Verse an unter der Überschrift Jesus übertrifft alles. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Es gibt beeindruckende Menschen. Beeindruckende Menschen sind für mich die, die sich ganz für etwas einsetzen, mit allem, was sie haben und was sie sind. Immer wieder erleben wir es beim Fußball, die Fußballspieler, die geben alles, schonen sich nicht. Nun ja, sie bekommen ja auch einiges dafür. Oder die Zuschauer. Bei der letzten WM habe ich es gelesen, manche zahlen für eine Eintrittskarte fürs Stadion auf dem Schwarzmarkt mehrere tausend Euro. Das ist bewundernswert bis verrückt. Ich sage das mit aller Hochachtung, aber ein bisschen verrückt ist schon. Für was würde ich alles geben? Für ein Auto? Nein, da fährt man gegen die nächste Wand und dann ist es futsch. Und wahrscheinlich würde ich es auch nicht geben für eine WM-Karte. Da bin ich zu sehr Schwabe. Für ein Spiel, das ich auch im Fernsehen anschauen kann, da würde ich nicht mehrere tausend Euro geben. Und jetzt seht ihr, wir haben es gehört, in der Bibel erzählt Jesus mal eine Geschichte von einem, der alles hergegeben hat, nur um eine Sache zu bekommen, einen Schatz zu bekommen. Da findet einer diesen Schatz. Ich weiß nicht, ob Sie die Faszination, die von einem Schatz ausgeht, kennen. Als Kind vielleicht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal von irgendjemandem ein paar alte, ausgedehnte Schlüssel an einem Schlüsselbund bekam. Das war für mich ein echter Schatz, den habe ich sorgsam gehütet, obwohl es keine Tür mehr gab, die ich mit diesen Schlüsseln hätte öffnen können. Manche Erwachsene denken vielleicht an einen Typ namens Jack. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den aus der Werbung. Mein Name ist Jack, Jackpot oder so. Den zu knacken, das wäre doch was. Manche Taucher gehen sofort auf Tauchstation, wenn irgendwo ein versunkenes Schiffswrack entdeckt wurde. Die Vorstellung, dass da ein Schatz drin sein könnte, das lässt manche sogar ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Wenn ich es recht sehe, dann steckt hinter der Faszination des Schatzes die Sehnsucht, einmal im Leben ausgesorgt zu haben fürs ganze Leben. Klar, wer einen Schatz findet, der hat alles, was er zum Leben braucht. Wer einmal den Jackpot im Lotto knackt, muss nicht mehr arbeiten, der kann arbeiten. In unserem Gleichnis geht es um solch einen Schatz. Perlen wurden im Altertum unter die Edelsteine gerechnet. Taucher fischten sie aus dem Roten Meer, dem Persischen Golf oder dem Indischen Ozean. Zur Zeit Jesu waren die Perlen der Luxus schlechthin. Wir wissen von Kleopatra, von der Geliebte Cäsars, die hatte eine Perle im Wert von 100 Millionen Sesterzen, ich sag mal umgerechnet ungefähr 20 Millionen Euro. Kaiser Caligulas Frau, die hat gelebt 37 bis 41 nach Christus hat Caligula regiert, die hatte einen Perlenschmuck von 40 Millionen Sesterzen. Und von der Mutter des Cäsar-Mörders Brutus, da wissen wir von einer Perle von immerhin noch 6 Millionen Sesterzen. Und so wurde die Perle zum Bild für den höchsten Wert im Leben. Und genau das meint Jesus in diesem Gleichnis, der höchste Wert im Leben. Wenn wir heute eine Umfrage machen würden, was der höchste Wert im Leben ist, dann wird man verschiedene Dinge hören. Gesundheit. Hauptsache, man ist gesund. Viele würden die Familie nennen. Das ist das höchste Gut. Aber stimmt das denn? Und was ist, wenn ich krank werde? Ist dann das höchste Gut einfach weg? Und wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn der Ehepartner stirbt, wäre dann das höchste Gut einfach weggebrochen? Oder viele sagen, das Leben ist das höchste Gut. Stimmt das denn? Und wenn man stirbt, ist das höchste Gut dann einfach weg? Wir wollen mal in der Bibel nachschauen, was da so als ein Schatz, als das höchste Gut, als Perlen bezeichnet wird. Da gibt es mehrere Stellen. In Sprüche 3, Vers 13 bis 15, da steht so: Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Erkenntnis erlangt, denn ihr Erwerb ist besser als Silber und wertvoller als Gold ist ihr Gewinn. Kostbarer als Perlen und alle deine Kleinode kommen an Wert ihr nicht gleich. Versteht ihr, die Weisheit, das ist die Perle, das höchste Gut. Und unter Weisheit versteht die Bibel die Fähigkeit, die Welt aus Gottes Sicht zu sehen und alle Dinge von Gott her zu denken. Gott zu erkennen, das ist das höchste Gut. Und es leuchtet doch auch irgendwie ein, dass es ein höheres Gut geben muss als Gesundheit oder unsere Familie oder irgend sowas. Der Schatz ist das Leben. Das Leben, das seinen Namen wirklich verdient. Es ist das Leben, das man nur von Gott bekommen kann. In unserem Gleichnis heißt dieses Leben Reich Gottes. Wer das hat, der hat Leben. Wissen Sie, was Reich Gottes ist? Oder Reich der Himmel? Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz. Wissen Sie, was Reich ist? Der Himmel ist. Wir leben ja hier auf der Welt, das ist ein Reich, da wird man geboren, wächst auf, geht zur Schule, dann macht man einen Job, bekommt Familie und irgendwann endet es dann auf dem Friedhof und das nennen wir Leben. Aber da gibt es dann noch das Reich Gottes, da wird man auch hineingeboren durch ein Wunder, das Gott wirkt, so sagt es die Bibel. Und dann lebt man und lebt, und das endet dann nicht auf dem Friedhof. Das ist das echte Leben. Versteht ihr? Ein Leben, das nie mehr aufhört. Ein Leben, bei dem man wirklich zufrieden ist und sich nicht immer verheddert darin, dass man immer mehr haben will und den Hals nicht voll kriegt. Das kennt ihr doch auch. da habe ich einen Mercedes und mein Nachbar fährt einen Porsche, dann kaufe ich mir einen Jaguar und mein Nachbar einen Maybach. Und ich muss immer mehr haben. Und dann sitze ich drin und merke, das bringt es auch nicht. Das ist doch kein Leben, das ist doch nur Ablenkung vom Leben. Weil das Leben mich nicht ausfüllt. Dieses echte Leben zu bekommen, das wäre doch echt ein größerer Schatz als alles Gold der Welt, finden Sie nicht? Nochmal die Sprüche, nochmal diesen Vers, Sprüche 2, Vers 3. Ich mache es ein bisschen mit moderneren Worten. Ringe um Verstand und Urteilskraft. Suche danach voller Eifer wie nach einem wertvollen Schatz. Dann wirst du den Herrn immer besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm haben. Ringe um Verstand und Urteilskraft. Suche danach voller Eifer wie nach einem wertvollen Schatz. Dann wirst du den Herrn immer besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm haben. Das ist die Perle, die der Kaufmann findet. Gott kennen, mit ihm reden können, kapieren, was ich habe, ist ein Geschenk von ihm. Und was mir geschieht, ist nicht alles Zufall und Schicksal, sondern da steckt der lebendige Gott dahinter. Zu wissen, Gott ist nicht eine Fantasie der Menschen, sondern ein Vater, den es wirklich gibt. Das ist dieser Schatz, den wir entdecken müssen. Das ist mit Reich Gottes gemeint. Wer das hat, der hat Leben. Und dieses Leben ist eben der Schatz, den man unter allen Umständen bekommen muss. Und das Erste, was dabei auffällt, man muss den Schatz entdecken. Mein erster Punkt, man muss den Schatz entdecken. Der Schatz liegt nicht auf der Straße, er ist verborgen. Dieser Schatz, dieses Leben preist sich nicht marktschreierisch an. Der Schatz ist verborgen in dem ganz unscheinbaren Acker. Manche sagen, wenn sie die Bibel zur Hand nehmen und darin lesen, dann sagen sie, ach, der Schatz ist verborgen in alten, komplizierten Worten. Oder der Schatz ist verborgen in menschlicher Unlogik. Oder manche schauen sich die an, die sich Christen nennen, und denken dann, ach, der Schatz ist verborgen in allzu menschlichen Menschen. Ihr merkt schon, dieser Schatz, das Reich Gottes, das Leben, das ist nicht zuerst attraktiv, das ist nicht zuerst einleuchtend, das ist nicht schnell zu ergreifen, sondern ist verborgen im Acker. Und man findet diesen Schatz auch nicht irgendwo, wo es mir gerade passt, wo ich gerade denke, dass ich dort mal suchen könnte. Was ist dieser Acker? Der Acker, das ist so die Botschaft von Jesus, die nicht zuerst attraktiv ist, die irgendwie verborgen ist. Dieser Schatz könnte eben die Bibel sein, wo man diese Botschaft entdeckt. Das Wort Gottes selber. Und wer den Schatz finden will, der muss auf dem rechten Acker pflügen. Aus der alten jüdischen Zeit wird uns das mal erzählt, im Talmud, wie ein Landwirt einmal einen solchen Schatz im Acker fand. Beim Pflügen versank sein Rind auf einmal im Boden und brach sich das Bein dabei. Der Bauer hat sich natürlich furchtbar geärgert, schaute dann aber nach, was denn da war, und entdeckte den Schatz. So kann es gehen, wenn man die Bibel in die Hand nimmt und einmal diesen Acker pflügt. Das macht Mühe, wie das Ackerpflügen auch. Da bleibt man vielleicht schon an manchen Dingen hängen und ärgert sich vielleicht auch darüber, ach, diese verfluchten Steine, die da im Weg liegen. Aber genau diese Steine könnten sich bei genauerem Hinsehen als unseren Schatz entpuppen. So ein Stein, an dem viele sich stoßen an der Bibel, ist die Behauptung der Bibel, dass alle Menschen Sünder sind. Was für ein Ärgernis, wenn Paulus sagt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Oder wenn Jesus sagt, ihr müsst umkehren von eurem falschen Ziel, ihr müsst umkehren von eurer falschen Denk- und Lebensrichtung. Und wir ärgern uns darüber, dass uns das Christentum nicht einfach mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein eintrichtert. Stattdessen redet es davon, dass wir umkehren müssen, dass wir falsch unterwegs sind. Aber wer sich an diesem Stein nicht nur stößt, sondern wer da genauer nachguckt, der könnte den Schatz finden. Wer dann dorthin kommt, dass er sagt, wie der verlorene Sohn, als er nach Hause kommt, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, der hat auf einmal das Leben gefunden. Der hat auf einmal das Bleiberecht beim echten Vater gefunden. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden. Vielleicht müsst ihr euch mal wieder so richtig auf die Suche machen nach diesem herrlichen, nach diesem echten Leben. Aber nicht irgendwo rumsuchen. Wir wissen ja, wo wir es finden können. Wir finden es in der Bibel. Dort kann man den Schatz finden. Und der Schatz ist niemand anderes als der Herr Jesus selber, der Sohn Gottes. Das war das Erste. Diesen Schatz muss man entdecken. Und den entdeckt man nicht irgendwo überall. Entdeckt man nicht in der Natur. Diesen Schatz entdeckt man bei Jesus selber. Und er hat sich so in die Bibel hineingelegt. Das Zweite, was mir in diesem Gleichnis auffällt, den Schatz muss man nicht nur finden, den Schatz muss man erwerben. Den Schatz muss man erwerben, mit ganzer Entschlossenheit. Unter Hingabe alles Bisherigen. Ihr merkt, jetzt geht es um die Kosten. Was kostet dieses Leben, wenn ich es haben will? Und die Antwort heißt, nicht weniger als alles. Das ist ziemlich viel, nicht wahr? Was wäre eigentlich der Grund dafür, nicht alles hinzugeben, um diesen Schatz zu bekommen? Wahrscheinlich gibt es ja nur einen Grund, dass man nicht alles geben würde. Dass man nämlich zu klein denkt von diesem Schatz. Das fällt in diesem Gleichnis aus und jetzt müssen Sie gut mitdenken, weil so hört man es ganz oft. Du musst alles hergeben, damit du Jesus bekommst. Aber bei diesem Gleichnis fällt auf, dieses Gleichnis meint gar nicht in erster Linie, wir müssen alles hergeben, um diesen Schatz, um das Reich Gottes zu bekommen. Wir müssen nicht, sondern wir werden es tun, wenn wir den Schatz, wenn wir diese Perle einmal wirklich gesehen haben. Merkt ihr, wer das Reich Gottes einmal gesehen hat, der gibt alles dafür her. Dann verkauft man zwar alles, aber das ist immer noch weit weniger als das, was man dafür bekommt. Alles verkauft man, das nehme ich ernst. Da kommt der Kaufmann, sieht diese Perle und verkauft alles. Oft wird uns das so dargestellt, der Kaufmann ist einer, der so seiner schwärmerischen Leidenschaft erlegen ist, der so einen spinnigen Perlensammler. Und jetzt sieht er diese eine Perle und entbrennt in Liebe zu ihr. Er freut sich so daran, dass er alles verkauft. So ein leichtfertiger Don Giovanni, so ein Hans im Glück, der alles verkauft und am Ende nichts mehr hat. Aber das trifft die Sache ja gar nicht. Das ist ein Kaufmann. Und ein Kaufmann ist der Inbegriff dessen, der ganz nüchtern kalkuliert. Sonst hätte Jesus wahrscheinlich wirklich in diesem Gleichnis nicht von einem Kaufmann gesprochen, sondern von so einem verrückten Perlensammler. Wenn dieser Kaufmann alles verkauft, damit er diese Perle bekommt, dann doch deshalb, weil er weiß, das ist ein gutes Geschäft. Weil er weiß, dieser Schatz, den ich dann bekomme, diese Perle, die ich bekomme, das genügt. Die Perle genügt zum Leben. Oder mehr noch, die Perle ist das Leben. Jemand sagte mal, der ist keiner, der hergibt, was er nicht behalten kann, um zu erlangen, was er nicht verlieren kann. Das ist doch keine Spinnerei. Das ist doch ganz nüchterne Rechnung. Ganz nüchternes Kalkül. Und dazu lädt uns dieses Gleichnis ein. Auch die, die im Rechnen nicht so gut waren. Wenn du im Rechnen nicht gut warst, dann sag einfach, ist mir egal, da ist ein Kaufmann, der kann rechnen und wenn der es tut, dann lohnt sich's auch für mich. Nicht, du musst alles hergeben, damit du Jesus bekommst, sondern du kannst es ruhig tun, sogar ein Kaufmann tut es. Der Apostel Paulus, der hat es auch so erlebt. Der sagte mal, und das können Sie nachlesen im Brief an die Philipper, Kapitel 3, Vers 8, da sagte er, alles, was mir früher so wichtig war, das achte ich jetzt alles für Verlust. Weil ich die unübertreffliche Größe von Jesus erkannt habe. Um dessen Willen habe ich alles eingebüßt und achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Der Paulus ist ein Kaufmann gewesen. Der hat eine klare Rechnung aufgemacht. Alles, was mir wichtig war, tue ich weg, weil ich die Größe der Erkenntnis Christi entdeckt habe. Und es ist mir mehr wert als alles, was ich sonst so habe. Ich kann Paulus nur zustimmen und viele andere in der Weltgeschichte auch. Beginnt zu rechnen, überschlagt das Ganze mal. Und wir werden drauf kommen, Jesus hat recht, Paulus hatte recht und so viele andere. Zum Schluss jetzt noch ein letzter Gedanke. Und dieser Gedanke, der ist mir ganz besonders wichtig. Er widerspricht ein bisschen der bisherigen Erklärung von diesem Gleichnis. Das ist sozusagen die andere Seite der Münze. Ich glaube nicht, dass wir uns für eine dieser beiden Erklärungen entscheiden müssen. Ich glaube, dass beides gilt und dass beides für uns wichtig ist. Das, was wir bisher gesagt haben. Und jetzt auch nochmal dieser andere Gedanke. Eine andere Sichtweise auf dieses Gleichnis. Der bekannte Dichter Clemens Brentano, der fragte einst mal seine Vertraute, gnädige Frau, wie sieht Gott mein Leben an? Und Luise Hensel, das war diese Vertraute, die gab ihm eine wunderbare Antwort. Mein Herr, sagte sie, Gott sieht ihr Leben an wie eine Perle, die auf die Erde gefallen ist. Das ist eine schöne Antwort, die könnte von Gott selber kommen. Eine Perle, ja, das ist dein und mein Leben, aber eine Perle, die in den Schmutz gefallen ist. Man sieht nicht mehr viel von diesem ursprünglichen Glanz. Wahrscheinlich haben Sie den Schmutz an Ihrer Perle auch schon entdeckt. Diese verzweifelte Geschichte, dass wir schon wissen, was eigentlich einen guten Menschen ausmacht, aber wir schaffen es nicht, einer zu sein. Wir wissen, wie wir uns unserem Ehepartner gegenüber verhalten sollten, aber wir tun es nicht. Wir wollen hilfsbereit sein, bleiben aber die alten Egoisten, die immer zuerst nach sich selber gucken. Und dann entschuldigen wir uns noch damit, indem wir sagen, ah, das macht ja jeder so. Und die Bösen, das sind ja immer die Atombombenbauer in Nordkorea oder im Iran. Wir würden das ja nie tun. Klar, keiner von uns kann in seiner Küche zu Hause eine Atombombe bauen. Aber so in unseren Gedanken, da bauen wir ein Bämpchen nach dem anderen und überlegen uns, wie wir unsere Kollegen morgen früh in die Luft jagen können. Übertreibe ich? Ich glaube nicht. Dein Leben ist eine Perle, die in den Schmutz gefallen ist. Und seht ihr, dieses Gleichnis ist auch ein Hinweis darauf, dass das Reich Gottes genau das ist. Dass da einer im Dreck des Ackers eine Perle gefunden hat. Der eine, der Finder ist der Herr Jesus selber und die Perle sind wir. So können wir dieses Gleichnis auch anschauen. Versteht ihr, es sind gar nicht nur wir, die auf die Suche nach dem Leben gehen müssen, sondern es ist der Herr Jesus selbst, es ist Gott selbst, der auf die Suche nach uns geht. Und wenn er dann diese in den Schmutz gefallene Perle findet, dann geht er hin und gibt alles dahin, ganz entschlossen. Seit Karfreitag wissen wir, was es bedeutet, alles herzugeben, um diese in den Schmutz gefallene Perle zu finden. Seit Karfreitag wissen wir, was unser Leben kostet. Es hat Jesus sein ganzes Leben gekostet. Er hat sein eigenes Leben zu unseren Gunsten eingesetzt, dahingegeben. Und mit diesem Kapital geht Jesus jetzt hin und kauft die Perle. Kauft mich und dich. Petrus, einer der Jünger Jesu, der sagt es in einem seiner Briefe so: Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erkauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Seht ihr, und deshalb feiern wir Gottesdienst. Wenn uns dieses Wissen nicht kalt lässt, weil uns diese Nachricht gepackt hat, das Wissen darum, dass Gott auf die Suche nach uns geht, das kann man nicht einfach so an sich vorübergehen lassen. Da muss man reagieren. Auch die unter uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, wir wollen es doch nochmal neu hören, mit welcher Energie und mit welchem Einsatz Jesus uns aufsucht. Jetzt gerade, wo du vielleicht schon lange abgetaucht bist im Glauben, wo dich vielleicht auch die Corona-Zeit irgendwie auch der Gemeinde und der Gemeinschaft mit den anderen ein bisschen ferne gerückt hat, da macht sich einer auf und sucht nach uns und gibt alles hin, um uns zu finden. Ich möchte euch einladen, ganz dringend einladen, dass ihr euch auf die Suche macht nach dem Leben, wieder neu. Gerade auf wir, für die das eine ganz alte Geschichte ist und die wir das schon seit zig Jahren kennen. Machen wir uns wieder auf die Suche nach dem Leben. Es hat Jesus alles gekostet, aber es ist bezahlt. Und es wird auch uns alles kosten. Aber was wir bekommen, übertrifft alles, alles bei weitem, all das, was wir hergeben. Denn wir bekommen das Leben. Wir bekommen Jesus. Amen. Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus, wieder stehen wir vor diesem Wunder, dass der lebendige Gott auf die Erde gekommen ist und alles hergegeben hat, sich aufgegeben hat, sich dran gerückt hat, um uns zu bekommen, um uns zu finden, um uns zu erwerben, um uns zu reinigen und um uns wieder zu neuem Glanz zu bringen. Wir wollen das hören, wie viel wert wir dir sind. Und wir wollen uns auch auf die Suche machen und diesen Schatz finden. Du lässt dich finden, wenn wir dich suchen. Und jetzt hilf uns, dass wir uns wirklich aufmachen und dich wirklich suchen. Und dann auch in ganzer Entschlossenheit dich für uns annehmen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Seid Gott befohlen.